Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meiner Lieblingsvorlesung. Ich darf wie üblich mit einer kurzen Wiederholung beginnen von dem, was wir letzte Woche Freitag besprochen hatten. Da war der Ansatz ungefähr der folgende. Also, der Ansatzpunkt war, wir hatten in verschiedenen Experimenten gesehen, dass sich unter bestimmten Umständen Teilchen wellenartig verhalten. Und das fordert die Vorstellungskraft heraus, ist aber mathematisch eigentlich relativ gut in den Griff zu kriegen, wenn man sich auf den mathematischen Formalismus einlässt. Der funktioniert ungefähr so. Wir sagen, wir gucken uns zunächst stationäre Probleme an, das heißt keine Wechselwirkung mit elektromagnetischen Feldern oder sowas. Und dann sagen wir, die Teilchen, die wir beschreiben wollen, zum Beispiel Elektronen in Molekülen, lassen sich durch stehende Wellen beschreiben. Mathematisch formuliert heißt das, dass sich die Wellenfunktion Psi von x und t beschreiben lässt als Produkt aus einer Funktion, die nur vom Ort abhängt und einer Funktion, die nur von der Zeit abhängt. Daraus folgt zum Beispiel, wenn Sie an einer Stelle die ortsabhängige Funktion 0 haben, das würden Sie in der 9. Klasse irgendwann Wellenknoten bezeichnet haben, dann können Sie da dran multiplizieren, was Sie wollen. Der Knoten bleibt immer der Knoten. Deswegen ist dieser Ansatz hier was Sie als stehende Welle erkennen. Das wäre also der erste Punkt. Die Elektronen in stationären Zuständen verhalten sich wie stehende Wellen. Der zweite Ansatz ist, wie verhalten sich Wellen? Naja, wir gehen mal davon aus, dass sie sich so verhalten wie klassische Wellen in nicht-dispersiven Medien. Da können Sie die klassische nicht-dispersive Wellengleichung aufschreiben. So verhalten sich Wellen. Und jetzt brauchen Sie noch eine Wellenlänge. Und die Wellenlänge nehmen Sie aus dem Experiment, die de Broglie-Wellenlänge, und sagen, dass sich Teilchen verhalten, so als hätten sie eine Wellenlänge von h durch p. Das sind die drei Ausgangsüberlegungen. Dann überlegen Sie sich noch, wie können Sie den Impuls anders schreiben. Das ist ein bisschen ungewohnt. Den Impuls können Sie schreiben als Wurzel aus 2 mal der Masse, mal Klammer auf, e minus v von x und daraus die Wurzel. Und hier war die Idee, dass Sie, wenn Sie die Gesamtenergie minus der potenziellen Energie nehmen, die potenzielle Energie hängt vom Ort ab, Sie haben die Hügellandschaft vor Augen, dann bleibt die kinetische Energie übrig und wenn Sie dann irgendwie noch den 2m-Faktor und eine Wurzel berücksichtigen, dann kommen Sie auf einen Impuls. So, und damit können Sie jetzt ein bisschen rumrechnen und wenn Sie das machen, kommt diese wunderschöne Gleichung hier raus. Das ist die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung. Da gibt es momentan noch erstmal nicht so viel zu verstehen. Man sollte vielleicht die Symbole irgendwie erkennen. Also minus h quer Quadrat. H quer ist eine Abkürzung für h durch 2 pi. H ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Und weil wir wirklich sehr, sehr häufig h durch 2 pi schreiben müssten, hat man halt dieses h quer eingeführt. Dann geteilt durch 2 mal die Masse des Teilchens, die ich beschreibe, also zum Beispiel das Elektron. Dann haben wir eine Wellenfunktion psi von x. Das ist nur der Ortsanteil, wenn ich ein bisschen inkonsistent in der Notation, das ist nur dieser Ortsanteil. Wir haben dann später gesehen, Sie können aus diesem Psi von x ganz leicht ein Psi von x und t machen, indem Sie daran noch dieses e hoch minus i e durch h quer t dran multiplizieren. Das ist immer das Gleiche, deswegen lassen wir es oft weg und schreiben nur Psi von x. Und Sie wüssten immer, wenn irgendwo Psi von x steht, bedeutet das eigentlich gemeint ist Psi von x und t mit Psi, was gegeben ist als Psi von x multipliziert mit diesem zeitabhängigen Faktor, damit Sie auch eine schöne Wellenbewegung haben. Das ist also dieser ortsabhängige Anteil Psi von x. Den sehen Sie hier, der wird hier zweimal nach dem Ort abgeleitet. Dann haben wir V von x, das ist der Potentialverlauf. Momentan sind Ihrer Fantasie noch keine Grenzen gesetzt. Sie könnten in diesem Potentialverlauf einsetzen, was auch immer Sie wollten. Irgendwie Ihre Skateboardstrecke oder die elektrostatische Anziehungskraft der Kerne in einem Molekül oder was auch immer. Da werden wir viel variieren. Das wird nochmal multipliziert mit Psi von x. Dann taucht hier E auf. E ist die, haben wir hier eingesetzt, Gesamtenergie des Systems. Also die Energie, die sich aus potenzieller und kinetischer Energie des Teilchens zusammensetzt. Und dann haben wir hier Psi von x. Das ist die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung und ich werde in einer Minute zeigen, dass das eine, also Sie sehen sofort, das ist eine Differentialgleichung, eine Eigenwertgleichung. Ich komme gleich darauf zurück. Und dann hier eben die Erklärung, wie man aus dem Psi von x ein Psi von x und t macht für stationäre Zustände. Für die Profis unter Ihnen, wenn Sie nicht stationäre Zustände angucken wollen, also zum Beispiel, wo sich das Potenzial auch mit der Zeit ändert, wie zum Beispiel, wenn Sie in ein oszillierendes E- und B-Feld von einer elektromagnetischen Welle gehen, dann brauchen Sie die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. Sie sehen, jetzt steht hier überall ein Psi von x und t und hier steht ein v von x und t und dann kommt hier auch die zeitliche Ableitung rein. Das kann man mal einklammern. Das brauchen wir, glaube ich, wenn ich meine Pläne richtig überblicke, brauchen wir das in dieser Vorlesung eigentlich nicht. Im Kapitel 4 hatte ich noch mal ein bisschen formaler ein paar Sachen in Erinnerung gerufen. Und zwar war die Überschrift dieses Kapitels Operatoren, Observable, Eigenwerte und Eigenfunktionen. Diese vier Begriffe kann ich sehr gut an dieser Gleichung erklären hier. Ein Operator ist eine Rechenvorschrift. Zum Beispiel leite die Funktion 2 mal nach x ab. Das wäre ein typischer Operator. Ich habe ihn hier nochmal aufgeschrieben. Operatoren kommutieren nicht. Das ist auch ungewohnt vielleicht ein bisschen. Sie können die Reihenfolge von Operatoren nicht vertauschen. Das sehen Sie sofort. Sie können die Arbeitsanweisung multipliziere Ihre Funktion mit x² und die Arbeitsanweisung leiten Sie Ihre Funktion nach x ab nicht in beliebiger Reihenfolge anwenden. Da kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Je nachdem, ob Sie erst nach x ableiten oder erst mit x² multiplizieren. Und diese Erkenntnis lässt sich so schön zusammenfassen in der Aussage, Operatoren kommutieren nicht. Gut, dieser Operator wirkt auf eine Wellenfunktion Psi und was hier steht, ist eine Eigenwertgleichung. Wir suchen Funktionen Psi, bei denen der Operator angewandt auf diese Funktion Psi gerade wieder die gleiche Funktion Psi ergibt, vielleicht noch mit einem Koeffizienten davor, mit einem Faktor davor. Wenn diese Gleichung erfüllt ist, dann sagt man, dass Psi eine Eigenfunktion zum Operator mit dem Eigenwert an ist. Das war einfach nur nochmal, um die Begriffe zu klären. Was ist ein Operator, was ist ein Eigenwert, was ist eine Eigenfunktion? Und Sie erkennen, ich weiß es nicht, hier unten auch nochmal aufgeschrieben, die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung, die steht hier unten nämlich gerade nochmal, ist genau eine solche Eigenwertgleichung. Sie haben einen Operator, minus h Querquadrat durch 2m, 2 mal nach x abgeleitet, plus v von x. Dieser Operator wirkt auf Psi und das gibt dann e mal Psi. Wir suchen im Folgenden Funktionen Psi, die Eigenfunktionen zu diesem Operator sind und die den Eigenwert e haben. Und abkürzende Schreibweise, da das hier der Operator für die observable Gesamtenergie ist, ist das ein sehr wichtiger Operator, deswegen kriegt er einen eigenen Namen, der Hamilton-Operator. Schreibweise ist H mit diesem Dach drüber und dann lautet die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung in der Kurzschreibweise Hamilton-Operator auf Psi gibt E mal Psi. Und das ist eine Gleichung, die man lösen kann. Man bekommt dann im Allgemeinen unendlich viele verschiedene Lösungen Psi raus, damit man die nicht durcheinander bringt, habe ich hier einen kleinen Index n hingeschrieben. Es gibt also die erste Lösung, die heißt Psi 1, die zweite Lösung, die heißt Psi 2, die dritte Lösung heißt Psi 3 und so weiter. Und die haben im Allgemeinen alle unterschiedliche Eigenwerte an, nämlich Psi 1 hat den Eigenwert a1, Psi 2 hat den Eigenwert a2 und so weiter. Und all diese verschiedenen, jetzt gehe ich wieder zurück zu dieser Gleichung, all diese verschiedenen Energieeigenwerte, vielleicht hilft es Ihnen, wenn ich da auch noch einen Index n dran mache, diese Psi-Ns, die diese Eigenwertgleichung erfüllen und wenn Psi-N eine Eigenfunktion ist, dann hat die einen Eigenwert En, das sind im Allgemeinen unendlich viele und das sind genau die Energieeigenwerte, die Sie bei der Energiequantelung finden. Also das haben Sie alle wahrscheinlich. Macht man Energiequantelung auch in der Oberstufe, so Borsches Atommodell und sowas, genau, dann würden Sie, also nehmen wir an, Sie wollen das, die Energieniveaus für ein Wasserstoffatom ausrechnen, dann würden Sie hier das elektrostatische Potenzial des Wasserstoffkerns reinschreiben, würden diese Gleichung lösen, würden unendlich viele Eigenfunktionen Psi n finden mit den zugehörigen Eigenwerten En für die Gesamtenergie und das sind dann genau die Energieniveaus, die Sie in einem Wasserstoffatom einnehmen können. Das ist so kompliziert, dass ich die nächsten 5 Wochen mit Ihnen darüber reden werde. Unser Didaktikteam erklärt, dass es hilfreich ist, Ihnen jetzt schon mal einen Überblick zu geben, was das Ganze bringen soll. Und das habe ich jetzt sozusagen versucht. Das wäre meine Kurzzusammenfassung von dem, was wir letzten Freitag gemacht haben. Das sind sozusagen völlig überholte Kategorien. Also was Sie mit einer Geschwindigkeit meinen, ist, dass Sie ein Teilchen haben, was sich bewegt. Und dann hat es zuerst einen Ort, dann hat es irgendwann wieder einen Ort und dann messen Sie irgendwie den Abstand, die Zeit und dann können Sie eine Geschwindigkeit ausrechnen. Sie können diesem Teilchen keine Geschwindigkeit zuordnen, weil es kein Teilchen mehr ist. Das heißt, Sie können von einem Elektron auch den Ort nicht genau bestimmen, sondern Sie können nur Aufenthaltswahrscheinlichkeiten bestimmen. Deswegen ist der Begriff der Geschwindigkeit nicht hilfreich. Was Sie machen können, Sie können dem Teilchen eine kinetische Energie und einen Impuls zuordnen, aber eben tatsächlich keine Geschwindigkeit mehr, weil eine Geschwindigkeit eine Bahnbewegung sozusagen bedeuten würde. Genau. Und deswegen taucht auch in der ganzen Vorlesung hier der Begriff der Geschwindigkeit nicht mehr auf. Das ist Welle-Teilchen-Dualismus. Ja. Sie können natürlich sagen, ich stecke mein Elektron in einen Plattenkondensator, lege eine Spannung an, beschleunige es. Und solange Sie das Elektron als Teilchen auffassen, können Sie ihm eine Geschwindigkeit zuordnen. Das geht, aber geht dann eben nicht mehr, wenn Sie quantenmechanische Effekte berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn Sie daran denken, nehmen wir an, Sie lassen ein Elektron durch einen Doppelspalt fallen, dann wissen Sie a priori nicht, ob das Elektron jetzt zum Beispiel ein Interferenzmaximum auf dem Schirm weiter oben oder weiter unten ansteuern wird. Das heißt, Sie können über die Geschwindigkeit, was diese Z-Komponente angeht, keine besonders gute Aussage machen. Vielleicht nochmal, um Sie ein bisschen aufzumuntern. Mir ist völlig klar, dass das für Sie eine sehr ungewohnte Herangehensweise an Beschreibung von Problemen ist. Das ist sehr abstrakt. Ich bin dafür da, um Ihnen da irgendwie so gut wie möglich durchzuhelfen, aber das ist wirklich schwierig. Und ich würde Ihnen empfehlen, lesen Sie was dazu, lesen Sie noch was anderes dazu, werfen Sie das erste wieder weg, lesen noch was drittes dazu und dann irgendwann, rechnen Sie vielleicht noch ein paar unserer hübschen Übungsaufgaben und dann kriegen Sie irgendwann ein Gespür dafür. Niemand würde von Ihnen erwarten, dass Sie sich das sicher anhören und dann sagen Sie, ah klar, gut, Schrödinger-Gleichung habe ich verstanden und im Kasten. Ich würde mir aber weiterhin Mühe geben und vielleicht wird es noch ein bisschen besser. Was ich gerade eben noch nicht erwähnt hatte, ist das sogenannte Korrespondenzprinzip, nämlich dass jeder observablen, also jeder messbaren Größe in der Quantenmechanik genau ein Operator zugeordnet ist. Zum Beispiel ist der Hamilton-Operator der Gesamtenergie zugeordnet. Sie haben genauso gut Operatoren für den Drehimpuls, Operatoren für die... Können Sie sagen, was in der Quantenmechanik der Operator für die kinetische Energie ist? Ich helfe Ihnen ein bisschen. Das hier in den geschweiften Klammern ist der Operator für die Gesamtenergie. Sie haben einen Tipp? Sehr richtig. Also die korrekte Antwort für unsere Zuschauer an den Bildschirmen zu Hause lautet, der Operator für die kinetische Energie ist minus h² durch 2m d² nach dx². Was ist der Operator für die potenzielle Energie? Naja, das ist v von x. Und der Operator für die Gesamtenergie ist genau das, was in den geschweiften Klammern steht. Und Sie werden noch viele, viele weitere Operatoren kennenlernen. Genau, das ist das Korrespondenzprinzip. Eine wichtige Regel in der Quantenmechanik ist, dass die Eigenwerte an zu einem quantenmechanischen Operator reell sind. Ich mache das vielleicht auch nochmal mit Farbe irgendwie. Diese an sind reell. Das ist gut, weil Sie mit einer komplexen Energie nicht viel anfangen könnten. Und deswegen sind die Operatoren so gemacht, dass die Eigenwerte, die ja dann den möglichen Ergebnissen für die Observable entsprechen, dass die reell sind. Ich habe außerdem noch zwei weitere Eigenschaften von Eigenfunktionen quantenmechanischer Operatoren, die ich Ihnen eben aufschreiben möchte. Das sind im Prinzip Eigenschaften, die Sie als Rechentrick verwenden können. Also Eigenschaften von Eigenfunktionen zu quantenmechanischen Operatoren. Die erste Eigenschaft, die ich aufschreiben möchte, ist, dass die Eigenfunktionen zu einem quantenmechanischen Operator orthogonal zueinander sind. Ich schreibe Ihnen vielleicht erstmal die Definition auf. Die Definition ist, dass wenn Sie das Integral von minus unendlich bis plus unendlich bilden über die Eigenfunktion Psi I Stern von x und dann im Integral multiplizieren mit einer anderen Eigenfunktion Psi J von x dx, das Ergebnis Delta I J ist. Da muss ich erstmal fragen, kennen Sie das Kronecker-Delta? Haben Sie das gesehen? Wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Das ist einfach nur eine abkürzende Schreibweise. Delta IJ ist 1, wenn I gleich J ist und ist 0, wenn I ungleich J ist. Also ich gebe zu, wenn ich jetzt nochmal drauf gucke, scheint es mir auch nicht so, als wenn es unheimlich hilfreich wäre, aber ich verrate Ihnen, Sie können damit viele Übungsblätter in wesentlich kürzerer Zeit rechnen. Was ist gemeint? Nehmen wir an, Sie haben einen quantenmechanischen Operator, zum Beispiel den Hamilton-Operator. Lösen den Hamilton-Operator und kriegen hier lauter Eigenfunktionen raus. Psi 1, Psi 2, Psi 3, Psi 4, Psi 5 und so weiter. Und was ich Ihnen jetzt verrate ist, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel die Eigenfunktion Psi 3 komplex konjugieren und mit der Eigenfunktion Psi 7 multiplizieren und dann darüber integrieren, kommt 0 raus. Ach, vielen herzlichen Dank. Also, das ist nett, dass Sie mich da nicht völlig auflaufen lassen. Also, 0, wenn I nicht gleich J ist. Deswegen hatte ich gerade in meinem Beispiel, glaube ich, die Eigenfunktionen 3 und 7 gewählt. Das heißt, I ist gleich 3, J ist gleich 7. I ist ungleich J, weil 3 ungleich 7 ist, dann kommt 0 raus. Komplex konjugiert sagt Ihnen was. Das ist, ja, wenn Sie eine komplexe Zahl nehmen und das Vorzeichen des Imaginärteils wechseln, genau. Was hier auch steht ist, dass das Integral über Psi 5 Stern Psi 5 dx 1 ergibt. Das heißt, die quantenmechanischen Operatoren sind nicht nur orthogonal, sondern sogar orthonormiert. Das schreibe ich gleich mal auf. Eigenfunktionen sind orthonormiert. Das ist die erste wichtige Eigenschaft, die wir brauchen werden. Die zweite wichtige Eigenschaft ist, ich mache das vielleicht gleich weiter und schreibe unten drunter, und sie bilden ein vollständiges System. Damit ist das Folgende gemeint. Wenn Sie eine beliebige Funktion f von x haben, dann können Sie die immer darstellen durch eine Superposition der Eigenfunktionen zu einem quantenmechanischen Operator. Also die Funktion f von x ist wirklich völlig frei wählbar. Sie können sich irgendwas ausdenken. X Quadrat oder 53 mal Sinus x hoch 5 oder was auch immer Sie sich vorstellen. Irgendeine beliebige Funktion. Und die können Sie immer darstellen, indem Sie sagen, ich habe die Eigenfunktion zu einem quantenmechanischen Operator, diese Psi n, und bilde daraus eine Superposition. Zum Beispiel, ich nehme 3 mal die Funktion Psi 1 plus 0,6 mal die Funktion Psi 2 plus Wurzel 2 mal die Funktion Psi 7. Und dann können Sie sich, wenn Sie mit allen möglichen Koeffizienten diese Eigenfunktion Psi n übereinanderlegen, können Sie die Funktion, die Sie sich am Anfang ausgedacht haben, darstellen. Ich schreibe das eben mal in Formelsprache auf. Das könnten Sie also darstellen als f von x ist immer darstellbar als Summe von m gleich 1 bis unendlich bm psi m von x. Also nochmal, Sie nehmen einen quantenmechanischen Operator, lösen die Eigenwertgleichung, finden die unendlich vielen psi m's und durch eine Superposition dieser Psi-Ms, so wie hier dargestellt, können Sie jede beliebige Funktion f von x darstellen. Das haut Sie nicht vom Hocker, ist mein Eindruck, aber auch das wird sehr hilfreich sein. Ich habe mir hier in meinen Notizen gemacht, ich sollte Ihnen an dieser Stelle die Analogie zum Vektorraum aufzeigen. Das mache ich sehr gerne. Nehmen wir an, wir haben einen zweidimensionalen Vektorraum und wir haben zwei Vektoren, die zum Beispiel A1 und A2 heißen könnten, dann wäre die Analogie zu unserer ersten Gleichung, dass die Eigenfunktionen zu quantenmechanischen Operatoren orthogonal sind, genau das, was Sie hier sehen, diese beiden Vektoren sind orthogonal zueinander. Ist die nächste Behauptung, dass die Eigenfunktionen ein vollständiges System bilden, sodass sie jede Funktion als Superposition dieser Eigenfunktion darstellen könnten. Das ist die Analogie im Vektorraum. Sie können einen beliebigen Vektor nehmen, den ich zur Feier des Tages vielleicht mal K nennen möchte. Und jetzt können Sie diesen beliebigen Vektor K als Superposition von A1 und A2 ausdrücken. Ich weiß nicht, Sie haben da vielleicht das bessere Augenmaß. Ich würde sagen, das ist vielleicht 0,8 mal A1 plus 1,4 mal A2. So, irgendwie in dem Dreh. Und damit würden Sie sagen, A1 und A2 sind in diesem zweidimensionalen Vektorraum orthogonal zueinander und bilden ein vollständiges System. Jetzt können Sie es in 3, in 4, in 35 Dimensionen machen und können dann vom Vektorraum in einen Funktionenraum wechseln. Und das steht dann hier. Der Funktionenraum, den man in der Quantenmechanik verwendet, ist der Hilbertraum. Und der ist eben im Allgemeinen unendlich dimensional, weil Sie im Allgemeinen zum quantenmechanischen Operator unendlich viele Eigenfunktionen Psi m haben, weswegen diese Summe hier auch von 1 bis unendlich läuft. Das ist nicht immer so, aber im Allgemeinen. Freie Tafel für Kapitel 5. Das ist überschrieben mit Postulate. Ich würde Ihnen 5 Postulate, glaube ich, an die Hand geben, mit deren Hilfe Sie praktisch alle quantenmechanischen Probleme lösen können, oder fast alle. Das erste Postulat ist ein länglicher Text, den ich Ihnen wahrscheinlich wie in so einer magischen Schule jetzt 5-mal vorlese und vielleicht muss ich ihn tatsächlich auch an die Tafel schreiben. Der Zustand eines quantenmechanischen Systems wird durch eine Wellenfunktion Psi von x und t vollständig beschrieben. Das ist vielleicht noch nicht so schwer. Der Zustand eines quantenmechanischen Systems wird durch eine Wellenfunktion Psi von x und t vollständig beschrieben. Ich schreibe es auf. Der Zustand eines quantenmechanischen Systems wird durch eine Wellenfunktion Psi von x und t vollständig beschrieben. Nehmen wir an, Sie wollen eine komplette Beschreibung des elektronischen Systems eines Moleküls haben. Dann brauchen Sie die Wellenfunktion Psi und damit ist alles gesagt. Mehr brauchen Sie nicht wissen. Und jetzt kommt ein Passus zur Interpretation. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilchen zum Zeitpunkt t0 in einem räumlichen Intervall der Breite dx mit dem Zentrum x0 aufhält, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilchen irgendwo aufhält, ist proportional zum Betragsquadrat der Wellenfunktion. Also, wir haben eine Wellenfunktion, sie bilden das Betragsquadrat, dann gibt es Stellen, wo das Betragsquadrat groß ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zu finden, groß. Sie haben Stellen, wo die Wellenfunktion oder das Betragsquadrat der Wellenfunktion klein ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zu finden, klein. Diese Wellenfunktion, die haben Sie ja, weil damit das System beschrieben ist, oder die suchen Sie. Und dann wissen Sie, was über Wahrscheinlichkeiten, wo sich das Teilchen, zum Beispiel das Elektron, aufhält. Das ist so die grundsätzliche Idee. Und das muss man jetzt halt noch ein bisschen präziser formulieren. Und das habe ich mir aufgeschrieben und das schreibe ich wahrscheinlich auch nochmal an die Tafel. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilchen und jetzt wird es ein bisschen akribisch, zum Zeitpunkt T0 in einem räumlichen Intervall der Breite dx mit dem Zentrum x0 auffällt. Ist Doppelpunkt. Und diese Wahrscheinlichkeit nenne ich P von x0 t0 dx ist gleich Psi Stern von x0 t0 mal Psi von x0 t0 oder auch Betragsquadrat von Psi x0 t0. Also, da steht nochmal das Gleiche, ein bisschen hübscher, was ich Ihnen gerade schon gesagt habe. Wenn Sie die Wellenfunktion, wenn Sie davon das Betragsquadrat bilden, dann ist das ein Maß dafür, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das Teilchen an diesem Ort zu finden. Was hat es jetzt mit diesem räumlichen Intervall der Breite dx auf sich? Das würde ich gerne mit folgendem Gedankenexperiment erklären. Stellen Sie sich vor, ich frage, wer hier in diesem Raum wiegt 65 Kilo? Dann wüssten Sie vielleicht nicht, ob Sie sich melden müssten, weil Sie vielleicht nicht 65 Kilo wiegen, sondern 65,3 Kilo oder 64,8 Kilo. Deswegen ist meine Frage, wer wiegt 65 Kilo, nicht besonders clever gestellt. Denn selbst wenn Sie 65,0001 Kilo wiegen würden, wüssten Sie noch nicht, ob Sie sich melden sollten oder nicht. Deswegen wäre es cleverer von mir, so eine ähnliche Konstruktion wie hier zu verwenden. Wer von Ihnen wiegt oder wessen Gewicht ist in einem Intervall zwischen zum Beispiel 64 und 66 Kilo oder 64,5 und 65,5 Kilo, dann wüssten Sie genau, melden Sie sich oder melden Sie sich nicht. Und genauso ist es hier auch. Wenn Sie wissen wollen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen an einem Ort x0 ist, dann ist es immer ein bisschen schwierig, wie genau meinen Sie x0? Meinen Sie jetzt da irgendwie 3 cm plus minus 3 Nanometer oder wie auch immer? Und deswegen müssen Sie hier dieses Intervall der Breite dx aufschreiben. Das ist mit dieser Darstellung gemeint. Und dann eben das Zentrum ist dann x0 und da sich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens mit der Zeit ändern kann, müssen Sie auch die Zeit t0 angeben und dann nehmen Sie diese Wellenfunktion. Ja, und sehen Sie, da haben wir schon das dx vergessen. Ich korrigiere, ich habe das dx vergessen. Also das müssten Sie hier jeweils noch mit einem dx multiplizieren. Dann können Sie das Betragsquadrat bilden, dx mit dx multiplizieren und dann haben Sie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens. Nochmal zurück zur chemischen Anwendung. Nehmen wir an, Sie interessieren sich für irgendein Atom. Sie schreiben die Schrödinger-Gleichung auf. Sie lösen dieses Eigenwertproblem. Sie kriegen dann die ganzen Energieeigenwerte raus, die Ihnen die möglichen Energien dieses Atoms ansagen. Zu jedem Energieeigenwert gehört eine Eigenfunktion Psi. Und dann können Sie das Betragsquadrat dieser Eigenfunktion bilden und bekommen dann eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit für Ihr Elektron an einem entsprechenden Ort. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass die Amplitude Psi x0 t0 keine physikalische Bedeutung hat. Dazu mache ich Ihnen folgende Skizze. Nehmen wir an, Sie haben eine Wellenfunktion im eindimensionalen Raum Psi von x über x, die irgendwie so aussieht. Sie sehen schon eine hypothetische Wellenfunktion. Dann sagt diese Rechenregel, Sie müssen hiervon das Betragsquadrat bilden. Das könnte dann, weiß nicht, vielleicht irgendwie so aussehen. So. Und dann ist das Betragsquadrat ein Maß für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teils. Das Betragsquadrat kann nicht negativ sein oder so. Und Sie sehen, es spielt keine Rolle, ob die Amplitude jetzt hier positiv oder negativ ist. Im Allgemeinen wäre die Wellenfunktion ja komplex. Das heißt, es würde auch keine Rolle spielen, ob Sie jetzt einen großen Imaginär- oder einen großen Realteil haben, sondern Sie müssen das Betragsquadrat bilden. Und dieses Betragsquadrat hat die physikalische Bedeutung, dass es verknüpft ist mit der Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Die Amplitude selbst hat keine physikalische Bedeutung. Da kommt gleich eine Frage. Ja. In der Vorhersage von experimentellen Ergebnissen tatsächlich keine Rolle. Es spielt dann eine Rolle, wenn Sie Interferenzen von Teilchen angucken. Was bedeutet, Sie zum Beispiel addieren Welle 1 mit Welle 2, dann spielt deren relatives Verhältnis der Vorzeichen eine große Rolle. Dann kriegen Sie ein Ergebnis, dann spielt das Vorzeichen des Ergebnisses keine Rolle, dann quadrieren Sie es wieder. Aber es ist sozusagen ein Unterschied, ob ich a plus b zum Quadrat habe oder a minus b zum Quadrat habe. Deswegen, das Vorzeichen an sich hat bei diesen ganzen Interferenzen eine wichtige Rolle, aber im Endergebnis bei der physikalischen Deutung nicht. Das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über Psi Stern von x mal Psi von x dx. Können Sie sagen, was das Ergebnis ist? Das müsste 1 sein. Da könnten Sie jetzt zwei verschiedene Erklärungen bemühen. Welche wählen Sie? Genau, das ist die richtige Erklärung. Sie sehen, hier ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit gegeben. Die ist Psi Stern Psi an einem bestimmten Ort. Und wenn Sie jetzt über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an allen Orten integrieren, also das Integral über P bilden, das ist gleichbedeutend mit dem Integral über Psi Stern Psi bilden, dann summieren Sie alle Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und die Gesamtaufenthaltswahrscheinlichkeit muss 1 sein. Denn Ihr Teilchen, was Sie beschreiben wollen, muss irgendwo sein. Auf dieser, also ein bisschen pathetisch, also irgendwo im Universum, was wir durch diese Integration hier abdecken, muss das Teilchen sein. Und deswegen gilt, dass Psi Stern Psi integral drüber 1 ergeben muss. Ich habe noch so ein paar Eigenschaften von Wellenfunktionen mir aufgeschrieben, die wichtig sind. Das ist mir der Vollständigkeit halber. Eigenschaften von Psi. Das muss sein eine eindeutige Funktion. Denn Sie müssen an jeder Stelle x das Quadrat bilden können, um zu sagen zu können, wie hoch die Aufenthaltswahrscheinlichkeit irgendwo ist. Die erste Ableitung muss stetig und differenzierbar sein. Wenn das nicht so wäre, dann könnten Sie die Schrödinger-Gleichung nicht aufstellen, weil da steht die zweite Ableitung nach dem Ort drin und deswegen ist es wichtig, dass die erste Ableitung differenzierbar ist, sonst kriegen Sie ein Problem mit der Schrödinger-Gleichung. Es darf nicht sein, dass Sie eine unendliche Amplitude über ein endliches Intervall haben. Also ich schreibe auf, keine unendliche Amplitude. Über endliches Intervall. Damit ist gemeint, dass Sie ja die Aufenthaltswahrscheinlichkeit bestimmen, indem Sie die Wellenfunktion quadrieren. Wenn Sie über einen größeren Bereich eine unendlich große Amplitude haben, das quadrieren, dann ist Ihre Aufenthaltswahrscheinlichkeit da unendlich groß, das ist sinnlos. Deswegen sind das hier so drei Eigenschaften von Wellenfunktionen. Das ist aber eine ziemlich mathematische Herangehensweise, die wir jetzt hier nicht weiter verfolgen würden. Das wäre, glaube ich, alles zu meinem Postulat 1. Ich weiß, Sie können es praktisch nicht erwarten, aber ich würde Postulat 2 erst nach der 5-minütigen Pause beginnen. Okay, dann treffen wir uns um 5 nach wieder. Postulat 2. Das Postulat 2 kennen Sie eigentlich schon, aber ihr passt so gut in die Reihe. Es heißt Korrespondenzprinzip und sagt, dass jeder Observable ein Operator zugeordnet ist. Also Observable Operator. Und ich habe hier eine Liste für die observable Gesamtenergie haben wir den Operator, den Sie als Hamilton-Operator schon kennen. Zum Beispiel minus h Querquadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat plus v von x. Der Operator für die kinetische Energie wäre minus h Querquadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat. Der Operator für die potenzielle Energie heißt v von x. Der Operator für den Impuls heißt minus ih quer d nach dx. Dann habe ich noch dabei den Operator für den Drehimpuls. Und der Drehimpulsoperator ist ziemlich kompliziert. Und zwar deswegen, weil der Drehimpuls eine vektorielle Größe ist. Also wenn Sie ein Objekt beschreiben, was zum Beispiel so rotiert, dann zeigt der Drehimpuls ja vektoriell in diese Richtung. Und wenn Ihr Objekt halt irgendwie wild rotiert, dann kann der Vektor in irgendeine Richtung zeigen, sodass Sie eigentlich drei Observable haben im dreidimensionalen Raum, nämlich den Drehimpuls, die Komponente in x-Richtung, in y-Richtung und in z-Richtung. Und ich gebe Ihnen jetzt hier nur beispielhaft an, den Drehimpuls zum Beispiel in x-Richtung und der ist minus ih quer, Klammer auf, y d nach dx minus z d nach dy. Und dann noch den Operator für die observable Ort. Das wäre in einer Dimension einfach x. Ich würde wenig Information damit übermitteln wollen. Ich wollte nur noch mal sagen, Korrespondenzprinzip ist wichtig. Es gibt verschiedene Operatoren. Das hier sind ein paar davon, dass Sie sehen, wie so Operatoren im Prinzip funktionieren. Wir werden an verschiedenen Stellen verschiedene Operatoren kennenlernen. Damit würde ich schon bereits zu Postulat Nummer 3 kommen. Da habe ich wieder einen Satz. Dieser Satz heißt, in jeder einzelnen Messung, die einem Operator A entspricht, treten als Ergebnis nur die Eigenwerte des Operators auf. Schöner Satz. Ich sage ihn nochmal. In jeder einzelnen Messung, die einem Operator A entspricht, treten als Ergebnis nur die Eigenwerte des Operators auf. Ist so wichtig, dass ich es tatsächlich auch nochmal an die Tafel kritze. In jeder einzelnen Messung die einem Operator A entspricht, treten als Ergebnis nur die Eigenwerte des Operators auf. Also Beispiel, Sie wollen wissen, welche möglichen Ergebnisse Sie für den Drehimpuls in x-Richtung bekommen. Der ist nämlich quantisiert im Allgemeinen. Sie können nicht jeden beliebigen Wert finden, sondern nur bestimmte diskrete Werte. Dann nehmen Sie diesen Operator, suchen die Eigenfunktion und die zugehörigen Eigenwerte und dann wissen Sie, Sie können als Ergebnis nur einen dieser Eigenwerte bekommen. Anderes Beispiel, Sie wollen wissen, welche Möglichkeiten haben Sie für die Energie eines Systems. Dann nehmen Sie den Hamilton-Operator, schreiben die Eigenwertgleichung auf, h psi gleich e psi, lösen die Eigenwertgleichung, ist in dem Fall die Schrödinger-Gleichung, und dann bekommen Sie die möglichen Energieeigenwerte. Und in einer einzelnen Messung oder in jeder einzelnen Messung messen Sie dann einen dieser Energieeigenwerte. Also Ich habe mir noch Beispiel aufgeschrieben. Beispiel wäre HCN gleich EN Psi N. Stellen Sie den Hamilton-Operator auf, finden Sie die Psi Ns. Zu jedem Psi N gehört ein EN und EN gibt Ihnen, oder die ENs sind die möglichen Ergebnisse, die Sie bekommen können, wenn Sie die Gesamtenergie des Systems messen. Das ist jetzt noch nicht so richtig hilfreich. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich Ihnen sagen würde, die Vorlesung kann am nächsten Dienstag entweder um 8.15 Uhr oder um 10 Uhr oder um 11.45 Uhr anfangen. Das wären sozusagen die drei Möglichkeiten, die für eine Vormittagsvorlesung gegeben sind. Das würde dann diesen Eigenwerten entsprechen. Wann dann die Vorlesung anfängt, wissen Sie immer noch nicht. Sie wissen sozusagen nur, dass sie nicht um 9.27 Uhr anfängt, sondern eben entweder um 8.15 Uhr und so weiter. So ist es in der Quantenmechanik auch. Die Lösung der Schrödinger-Gleichung liefert Ihnen nur die möglichen Energieeigenwerte. Welchen Energieeigenwert oder welchen Wert Sie für die Messung der Energie finden, wissen Sie nicht. Sie wissen nur, es muss einer der Eigenwerte sein. Das macht das Leben ein bisschen schwierig. Ja? Also das haben Sie in dem Vorlesungsbeispiel gemerkt. Deswegen, man kann schon ein bisschen mehr sagen. Was man sagen kann, steht in Postulat 4. Wird der Wert der Observable A in vielen identisch erstellten Systemen gemessen, ist der Erwartungswert, und dann kommt irgendeine Formel, wird der Wert der Observable A in vielen identisch erstellten Systemen gemessen, ist der Erwartungswert, so kann es glaube ich gehen. Das schreibe ich nochmal auf. Wird der Wert der Observable A in vielen identisch erstellten Systemen gemessen, ist der Erwartungswert. Und der Erwartungswert ist jetzt gegeben, und das schreibe ich auf die nächste Tafel, ist der Erwartungswert A ist gleich, und jetzt kommt noch irgendwas, also ich kann die Formel auch gleich hinschreiben, das ist ein großer Bruch, und dann haben wir Integral von minus unendlich bis plus unendlich, Psi Stern von x und t A Psi von x und t dx geteilt durch Integral von minus unendlich bis plus unendlich Psi Stern von x und t mal Psi von x und t dx. So, jetzt haben wir wenigstens mal was Vollständiges aufgeschrieben und ich versuche es zu erläutern. Wir haben die Observable A. Wenn es Ihnen lieber ist, machen wir ein konkretes Beispiel. Gesamtenergie, Impuls, Drehimpuls, was auch immer Sie mögen. Jetzt haben Sie ein System und jetzt wollen Sie messen, welchen Wert die Observable A einnimmt. Zum Beispiel, welche Energie hat das System. Dann wissen Sie aus Postulat 3, dass das Ergebnis der Messung einer der unendlich vielen Energieeigenwerte sein wird. Aber Sie wissen nicht, welcher. Deswegen machen Sie in diesem Gedankenexperiment diese Messung nicht einmal, sondern sehr, sehr oft an vielen identisch erstellten Systemen. Und dann bekommen Sie den Erwartungswert, das ist der Mittelwert über alle Experimente, raus, den Sie so ausrechnen können. Da haben Sie gleich eine Frage dazu, ja? Der Erwartungswert ist nur ein Mittelwert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der makroskopischen Welt. Nehmen Sie an, Sie haben einen Würfel. Dann wissen Sie, wenn Sie würfeln, Sie können als Ergebnis nur 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 bekommen. Sie können nicht 4,7 bekommen. und Sie können auch nicht 12 bekommen. Diese Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 würden den Erwartungswerten der Quantenmechanik entsprechen. Sie wissen, einer von diesen Erwartungswerten wird es sein. Sie wissen außerdem, dass wenn Sie nicht mit gezinkten Würfeln arbeiten, Sie im Mittel 3,5 würfeln werden. Das heißt, wenn Sie 1000 Würfel haben und mit jedem würfeln Sie einmal, würden Sie erwarten, dass Sie im Mittel 3,5 haben. Das würde diesem Erwartungswert entsprechen. Was das für den einzelnen Würfel bedeutet, wissen Sie immer noch nicht. Aber wir reden jetzt von Wahrscheinlichkeiten und die Wahrscheinlichkeit würde Ihnen eben sagen, im Mittel haben Sie diesen Erwartungswert. Es gibt noch eine kleine Komplikation, die ich an der Stelle erwähnen muss. Und zwar habe ich gerade von 1000 Würfeln gesprochen, glaube ich. Jetzt würden Sie ökonomisch argumentieren, naja, ich nehme vielleicht einfach nur einen Würfel und würfel 1000 Mal. Das können Sie mit Würfeln machen. Das können Sie mit quantenmechanischen Systemen nicht machen. Weil Sie bei quantenmechanischen Systemen durch die Messung, Sie messen, wie hoch die Gesamtenergie ist, die Wellenfunktion verändern. Das ist ein bisschen so, als wenn Sie mit Ihrem Würfel würfeln, einmal, es kommt irgendeine Zahl raus, zum Beispiel 4, und wenn Sie danach mit dem Würfel nochmal würfeln, dann kommt immer wieder die 4, nur noch die 4. Das wäre nicht sehr praktisch für Würfel, aber das würde in der Analogie bedeuten, dass Sie für so ein Experiment eben 1000 fabrikneue Würfel brauchen, die Sie einmal würfeln können und dann kommt irgendeine Zahl raus und so, dann ist er verbraucht. Und das ist in der Quantenmechanik immer so, wenn Sie ein System haben, was Sie beschreiben können durch die Wellenfunktion Psi von x und t. Jetzt führen Sie eine Messung durch, danach ist im Allgemeinen die Wellenfunktion nicht mehr Psi von x und t. Und deswegen dieser furchtbar komplizierte Satz hier, dass Sie den Wert der Observablen eben nicht an einem System messen, sondern an vielen identisch erstellten Systemen. Alle diese Systeme haben die gleiche Wellenfunktion Psi von x und t. Sie bekommen für die Messung der Observablen auf jeden Fall einen der Eigenwerte und Sie bekommen im Mittel diesen Erwartungswert, den Sie nach dieser Rechenvorschrift ausrechnen können. Diese Schreibweise wirkt ein bisschen unhandlich. Deswegen würde ich gerne eine abkürzende Schreibweise einführen, die Bra-Cat-Schreibweise. Das hat nichts mit BHs oder Katzen zu tun, sondern ist ein Kunstwort aus Bracket für Klammer. Und Bra ist der erste Teil der Klammer, Cat ist der zweite Teil der Klammer. In der Bra-Cat-Schreibweise würde das hier geschrieben werden als Psi A Psi Psi Psi. Da ist überhaupt nichts Geheimnisvolles dahinter. Das haben nur Physiker Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich die Finger wund geschrieben haben mit solchen Brüchen hier, eingeführt, dass sie es einfach kürzer schreiben können. Da ist überhaupt nichts Geheimnisvolles dahinter. Also ich mache ein Beispiel. Zum Beispiel 4H Psi würde ausgeschrieben bedeuten, dass es Integral über Phi Stern H Psi dx von minus unendlich bis plus unendlich. Da haben wir noch mehr gespart. Wenn Sie ein Bra haben, das ist sozusagen der erste Teil dieser Klammer, dann wissen Sie automatisch, dass damit immer gemeint ist, dass das Integral die komplex konjugierte steht. So wie ich das hier direkt übersetzt habe. Ich weiß, linker Teil der Klammer steht Phi, das heißt, ich muss im Integral Phi Stern schreiben. Das ist sozusagen in der Abkürzung schon geschickt implementiert. Wie gesagt, gibt es nichts zu kapieren, das ist einfach nur eine Abkürzung. Allerdings eine sehr, sehr häufige und sehr, sehr übliche. Ich weiß nicht, hat der Stefan Mecking Zustände vielleicht mal so aufgeschrieben? War das eine Notation, die er verwendet hat? Nee. Okay, schade. Sonst hätte ich einen schönen Anknüpfungspunkt gehabt. Haben Sie mitbekommen, dass der Stefan Mecking einen großen Preis gewonnen hat? Einen sogenannten ERC Advanced Grant. Das sind 2,5 Millionen von der EU, die er für seine Forschung einsetzen kann. Das ist wirklich, wirklich großartig. Ja. Tatsächlich muss ich an dieser Stelle ausholen, dass der Fachbereich Chemie aus 14 Professoren besteht und dass von diesen 14 Professoren am Fachbereich Chemie 6 einen ERC-Grant gewonnen haben. Das hört sich so an, als würden die so gießkannenmäßig verteilt. Das ist überhaupt gar nicht so. Die Akzeptanzquote ist, glaube ich, bei etwas unter 10%, wenn man sozusagen Anträge schreibt. Ich hatte unsere Presseabteilung gebeten, mal zu recherchieren, ob es irgendeinen Fachbereich in Europa gibt, der eine solche Quote von 6/14 hat. Ich bin der Meinung, das gibt es nicht nochmal. Aber das wird gerade rausgefunden. Und wenn es tatsächlich keinen gibt, dann werden wir eine große Pressebeteiligung rausgeben. An Ihrer Stelle wäre ich mit diesem Kram hier noch ein bisschen unzufrieden, weil ich Ihnen momentan gesagt habe, okay, Sie haben ein System, das ist vollständig beschrieben durch Psi von X und T. Jetzt sagen Sie, gut, was will ich von so einem System wissen? Ich will irgendeine Observable vorhersagen, zum Beispiel Gesamtenergie oder Impuls oder sowas. Dann sage ich Ihnen, naja, für den Impuls oder für die Gesamtenergie können Sie irgendwelche Eigenwerte messen. Das heißt, die Auswahl ist eingeschränkt. Sie ist aber so eingeschränkt, dass ich Ihnen sage, es wird einer von diesen unendlich vielen Werten sein. Das ist noch nicht sehr präzise. Dann sagen Sie, da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber wissen. Dann sage ich, okay, im Mittel bekommen Sie das hier. Das ist natürlich immer noch ziemlich unpräzise, wie Sie an diesem Beispiel des Würfels gesehen haben. Wenn ich Ihnen sage, hier haben Sie einen schönen Würfel, im Mittel würfeln Sie eine 3,5. Sie würfeln aber niemals eine 3,5. Ja? Also Sie hätten gerne noch ein bisschen mehr Informationen. Und Sie haben auch die Chance, mehr Informationen zu bekommen. Und die gebe ich Ihnen jetzt. Und dazu muss ich eine Fallunterscheidung machen. Und zwar ist die Frage, ist Psi Eigenfunktion zu A? Auf diese Frage gibt es zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder ja, Psi ist Eigenfunktion zu A, oder nein, Psi ist keine Eigenfunktion zu A. Dementsprechend gibt es jetzt zwei Unterkapitel. Das erste Unterkapitel wäre A, ja, Psi ist Eigenfunktion zu A. In diesem Fall können Sie den Erwartungswert einfach ausrechnen. Das zeige ich Ihnen eben, wie das geht. Also ich meine damit, dass wenn ich sage, Psi ist Eigenfunktion zu A, dann gilt, dass Operator A angewandt auf Psi Eigenwert A mal Psi ist. Also das, was hier steht, ist gleichbedeutend mit ja, Psi ist Eigenfunktion zu A. So, wenn das so ist, dann können Sie den Erwartungswert für A ausrechnen, indem Sie zunächst mal sagen, die Funktion Psi ist normiert. Deswegen ist der Nenner, welchen Wert nimmt der Nenner an, wenn Psi normiert ist? Dann ist das 1. Ja, das ist gerade die Normierung. Das heißt, ich werde jetzt im Folgenden immer nur den Zähler aufschreiben. Dann ist A gegeben als Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Jetzt schreibe ich einfach nur hier ab. Psi Stern A Psi dx. Jetzt sehen Sie, taucht hier drin auf, Operator A wirkt auf Funktion Psi. A auf Psi gibt aber gerade Eigenwert A mal Psi. Das heißt, ich kann dieses Integral aufschreiben als Integral von minus unendlich bis plus unendlich Psi Stern A Psi dx. A ist eine reelle Zahl, weil alle Eigenwerte zu einem quantenmechanischen Operator reelle Zahlen sind. Also unter uns, wir stellen uns vor, das ist 7,4. Diese 7,4 kann ich aus dem Integral rausziehen. Ich kann also schreiben, das ist A mal Integral von minus unendlich bis plus unendlich über Psi Stern Psi dx. Was Integral von minus unendlich bis plus unendlich über Psi Stern Psi ist, wissen Sie, weil Psi normiert ist. Das heißt, dieses Integral gibt 1. Und dann bleibt übrig A. Also, wenn Sie Ihr System durch eine Funktion Psi beschreiben und Psi ist Eigenfunktion zu einem Operator, dann ist der Erwartungswert für die zugehörige Observable gerade der Eigenwert der Funktion zu diesem Operator. Sie können den Nenner hier zu 1 zusammenfassen, wenn die Wellenfunktion Psi normiert ist. Und wir werden auf den folgenden Übungsblättern Ihnen viele Wellenfunktionen geben, fragen, sind die normiert? Und wenn die nicht normiert sind, dann können Sie die normieren. Nämlich, also Nebenrechnung ohne irgendwelchen inhaltlichen Zusammenhang. Nehmen wir an, Integral Psi Stern Psi dx wäre 3. Dann würde ich Ihnen empfehlen, schreiben Sie doch die Wellenfunktion nicht als Psi, sondern als 1 durch Wurzel 3 Psi. Dann würden Sie bekommen Integral 1 durch Wurzel 3 Psi Stern 1 durch Wurzel 3 Psi dx. Und dann sehen Sie, wäre das Integral 1, sodass Sie dann mit der neuen normierten Funktion 1 durch Wurzel 3 Psi arbeiten könnten. Also Sie haben immer die Möglichkeit, Wellenfunktionen zu normieren. Und dieser Nenner hier soll Sie daran erinnern, haben Sie Ihre Wellenfunktion normiert? Wenn ja, dann ist sie einfach 1. Oder wenn Sie sie nicht normiert haben, dann normieren Sie sie doch, so wie ich es Ihnen hier gezeigt habe, und dann passt auch wieder alles. Dazu machen wir ein paar Übungen. Und würde gerne noch den Fall B mit Ihnen besprechen. Was passiert mit dem Erwartungswert, wenn Psi keine Eigenfunktion ist? Also nein, Psi ist keine Eigenfunktion. Würden Sie mir empfehlen, mit dem Allgemeinen anzufangen oder mit dem Beispiel anzufangen? Eigentlich fängt man mit dem Allgemeinen an, ne? Ja. Psi ist keine Eigenfunktion zu A. Die Eigenfunktion zu A möchte ich jetzt mal zur Unterscheidung phi n nennen. Also Operator A auf die phi n ist A n phi n. Aber die Funktion Psi, die ich mir angucke, also ich schreibe hier oben drüber vielleicht nein, Psi ist keine Eigenfunktion zu A. Die Eigenfunktionen heißen Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 5 und so weiter. Und Psi ist keine von diesen Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4 und so weiter. Verstehen Sie, was ich für ein Szenario aufbauen möchte? Gut. Was Sie aber machen können an dieser Stelle ist, Sie können die Funktion Psi durch eine Superposition der Phi n ausdrücken. Sie erinnern sich, spulen noch mal irgendwie eine Dreiviertelstunde zurück, da hatte ich Ihnen irgendwo aufgeschrieben, dass die Eigenfunktionen Phi n ein vollständiges System bilden und Sie jede beliebige Funktion durch eine Superposition dieser Phi n ausdrücken können. Psi ist irgendeine beliebige Funktion und deswegen können Sie die durch die phi n's ausdrücken. Das heißt, Sie können aufschreiben, dass Psi von x und t geschrieben werden kann als Summe über n gleich 1 bis unendlich irgendein Vorfaktor bn, der im Allgemeinen komplex ist, phi n von x und t. Ich möchte gerne noch eine Eigenschaft dieser BNs aufzeigen. Das ist eine reine Nebenrechnung. Nebenrechnung wäre Psi soll normiert sein. Das heißt, 1 ist das Integral Psi Stern Psi dx. Und jetzt schreibe ich Ihnen diese Psi Sterns und Psis als Summen über die phi n's. Das heißt, es ist das Integral über, Klammer auf, Summe über m gleich 1 bis unendlich, bm Stern, phi m Stern, Klammer zu, Klammer auf, Summe über alle n, bn, phi n, Klammer zu, dx. Also ich habe nichts anderes gemacht, als für Psi Stern eine solche Summe eingesetzt und für Psi eine solche Summe eingesetzt. Und jetzt ordne ich diese Summe neu an. Das ist die Summe über m. Ah, das ist ein bisschen komplizierter Schritt. Ich schreibe ihn erstmal auf und erkläre ihn dann. Summe über m, bm Stern, bm Integral, phi m Stern, phi m dx. Da ist jetzt was Schreckliches passiert. In der ersten Zeile hier sehen Sie, ich habe in der ersten Klammer den Index m verwendet und in der zweiten Klammer den Index n. Das kann ich machen, weil ich jeweils eine einzelne Summe bilde. Dann müssen Sie jetzt in dem Integral, was hier steht, im Kopf diese Multiplikation dieser beiden Summen ausführen. Das ist also erstes Glied der ersten Summe mal erstes Glied der zweiten Summe plus erstes Glied der ersten Summe mal zweitem Glied der zweiten Summe plus erstes Glied der ersten Summe mal drittem Glied der zweiten Summe und so weiter. Ja, das ist wie wenn Sie a plus b plus c in Klammern mal Klammer auf d plus e plus f machen, dann müssen Sie zuerst a mal d und so weiter. Sie wissen, was ich meine. So, dann bekommen Sie ziemlich viele Summanden, bei denen Sie phi 1 mit phi 1, phi 1 mit phi 2, phi 1 mit phi 3 und so weiter multiplizieren und natürlich jeweils mit den zugehörigen BMs. Die BMs und BN sind aber nur Zahlen, die interessieren erstmal nicht. Und jetzt kommt die gedankliche Leistung. Was Sie jetzt erkennen müssen, ist, dass die Phis orthogonal sind. Das heißt, wenn Sie Phi 1 mit Phi 2 multiplizieren und drüber integrieren, kommt 0 raus. Wenn Sie Phi 1 mit Phi 5 multiplizieren und drüber integrieren, kommt 0 raus. Es kommt nur dann nicht 0 raus, wenn m gleich n ist. Also phi 1 mal phi 1 oder phi 2 mal phi 2 und so weiter. Das heißt, nur wenn m und n gleich sind, gibt es integralen Wert. Und deswegen kann ich aus den zwei Summen hier eine machen, weil nur dann, wenn m gleich n ist, und Sie sehen, da taucht kein n mehr auf, weil das n das gleiche ist wie das m, dann ist der Wert unterschiedlich von 0. Und deswegen kommt das hier raus. Und jetzt, nach dieser etwas aufwendigen Erklärung, kann ich weiterrechnen. Sie können auch selbst rechnen. Was in dem Integral steht, wissen Sie. Das hier ist wieder 1, weil die Phis normiert sind. Und dann steht da, dass die Summe über m Betragsquadrat von bm, das ist nämlich gerade das, was übrig bleibt, das muss 1 sein. Das war jetzt eine etwas längliche Nebenrechnung. Was ich Ihnen damit sagen wollte ist, Sie können die Funktion Psi ausdrücken als Superposition der Phi Ns mit diesen Vorfaktoren. Und die Nebenbedingung für diese Vorfaktoren ist, dass die Summe über alle Bn Betragsquadrat 1 sein muss. Sollte ich weiterrechnen mit dem Erwartungswert? Der Erwartungswert a ist dann gegeben als Integral Summe über m bm Stern phi m. Ich schreibe diese Summe mal in Klammern. Operator a, Klammer auf, Summe über n, bn Stern, phi n, Klammer zu, dx. So, jetzt ist die Argumentation ganz ähnlich. Was a auf phi n ist, wissen Sie. Das steht da oben. a auf 4n ist a n mal 4n. Oder mit anderen Worten, a auf phi 1 gibt a 1, a auf phi 2 gibt phi 2 und so weiter. Das heißt, Sie können statt dem Operator a hier schreiben, sowas wie Integral, Klammer auf, Summe über m, bm, phi m, jeweils komplex konjugiert, Klammer zu, Klammer auf, Summe über die n, bn, an, phi n, Klammer zu, dx. Und ich wollte vermeiden, die Tafel nochmal wischen zu müssen, aber es hilft nichts. Und es ist wirklich eine jämmerliche letzte Zeile, die ich schreiben muss. Und jetzt können Sie das hier ganz analog auswerten. Sie sehen, Sie müssen nur die gleichnamigen Glieder miteinander multiplizieren, sonst ergibt Ihnen aufgrund der Orthogonalität phi m phi n eine 0. Und dann folgt daraus, ich schreibe es hier in diese Zeile, dass a gegeben ist als Summe über m, b, m, Betragsquadrat, a, m. Das ist prima. Ich würde Ihnen das nochmal in einem Satz zusammenfassen. Wir suchen die Erwartungswerte für die Observable a. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder die Funktion psi, die unser System beschreibt, ist eine Eigenfunktion zu a, dann ist der Erwartungswert der Eigenwert klein a. Oder, zweiter Fall b, psi ist keine Eigenfunktion zu a, dann können wir psi aber ausdrücken als Superposition der Eigenfunktion phi n. Zu jedem phi n gehört ein Eigenwert a n. Und in der Superposition werden die phi n's gewichtet mit b n's und der Erwartungswert ergibt sich dann aus den jeweiligen Eigenwerten gewichtet mit bm Quadrat aus der Gewichtung in der Superposition. Also der Stern muss dahin und Ihr Einwand ist berechtigt, weil der Stern hier fehlt. Den müsste ich da ergänzen. Das mache ich mal in so einer Entdecke den Fehlerfarbe. Dankeschön. Und Sie hatten noch eine Frage? Ja, das kann ich machen. Die Frage ist, warum sind die Phis orthogonal? Das ist eine Eigenschaft der Eigenfunktion zu quantenmechanischen Operatoren. Alle Eigenfunktionen quantenmechanischer Operatoren sind zueinander orthogonal. Also sprich, wenn Sie das hier aufschreiben können, wissen Sie, dass die Phi-Ns orthogonal zueinander sind. Wo ich das nochmal sage, ist mir natürlich klar, dass es keine besonders gute Erklärung ist, aber das können Sie einfach als Rechenhilfe mitnehmen. Die Eigenfunktionen zu quantenmechanischen Operatoren sind immer orthogonal zueinander. Sie haben den härtesten Teil der Veranstaltung fast geschafft. Ich brauche ungefähr noch 10 Minuten am Freitag, um dieses Kapitel abzuschließen und dann kommen wir in den Abschnitt zu chemischen Systemen. Diese chemischen Systeme werden immer noch sehr abstrakt sein, aber sie haben ein bisschen was zum Anfassen und das hilft meistens. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag um 10:05 Uhr wieder. Bis dahin, vielen Dank.